vertraut und doch fremd. Ich bin jetzt immer wieder mit Menschen zusammen, mit meinem Dienst. Ihr seid ja auch immer mit Menschen zusammen, die Woche über. Habe viel zu tun mit Leuten, manche mehr, manche weniger. Und für mich sind Menschen immer wieder ein gewisser Überraschungseffekt. Kennt ihr das? Ich habe so längere Zeit so mit Leuten immer zu tun gehabt und irgendwann denkt man, jetzt kenne ich ihn oder sie. Der Umgang ist vertraut. Und dann lernt man ihn oder sie mal in einer anderen Situation kennen. Im anderen Rahmen oder in einer Ausnahmesituation. Und plötzlich hat man den Eindruck, also, nee, ich kenne ihn oder sie nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist manchmal sehr zum Positiven, manchmal ist es vielleicht weniger positiv. Und manchmal ist es recht gegen so verwirrend, wenn man gar nicht weiß, wie soll man ihn oder sie jetzt nehmen. Im Umgang mit Pastoren ist das, glaube ich, manchmal auch so. Also ich habe oft erlebt, dass Leute mich halt nur kennen von vorne, Predigt und so weiter. Und dann lernen die mich mal zu Hause kennen, weil sie bei uns beim Kaffee sind. Und dann kam oft der Satz, also so hätte ich dich jetzt gar nicht eingeschätzt. Und das ist halt interessant, ne? Bisher hat, glaube ich, noch hoffentlich keiner einen Schock gehabt oder so. Wenn, kann man dann leider auch nichts machen. Der Herr möge deine Seele heilen. Aber das ist oft so eine Sache, in welchem Rahmen man einen kennenlernt und. Man sagt ja im Schwäbischen, man kennt einen erst, wenn man mit dem man 4 Jahre gearbeitet hat oder so. Und das ist auch der rote Faden heute durch unseren Text. Die Jünger sind lange mit Jesus schon unterwegs, sie sind mit ihm vertraut und lernen ihn jetzt in einer Situation kennen, die eine Ausnahmesituation ist. Lernen ihn auch von der anderen Seite kennen und haben regelrecht einen Schock. Jesus ist ihnen eigentlich vertraut und dann plötzlich vollkommen fremd. Und wenn wir heute auch diesen Schüttler haben, dann ist das Ziel erreicht. Also mich hat es in der Vorbereitung schon gut mitgenommen, deswegen unser Thema, vertraut und doch fremd, Markus 4, 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Da heißt es, am Abend eines jenen Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser, Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Erster Teil vom Text. Wir haben ja so eine Situation, die haben wir ab und zu, dass Jesus den Abstand von den Leuten sucht. Wenn man ständig permanent mit Leuten zu tun hat, damit konfrontiert ist, ist man froh, wenn man auch mal wieder ein bisschen Abstand hat. Jesus war immer geradezu verfolgt von einer Volksmenge und deswegen spricht er vom Boot aus. Das zeigt sich am Anfang von Kapitel 4. Er geht ins Boot, fährt ein bisschen auf den See Genezareth hinaus und redet vom Boot aus, weil die Leute immer, immer auf ihn eindrängen. Das zeigt sich auch in Kapitel 3 hier, Vers 9 und 10. Dort heißt es, Jesus wies seine Jünger an, ein Boot für ihn bereitzuhalten, denn die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Weil er schon so viele geheilt hatte, stürzten sich alle Kranken auf ihn und wollten ihn berühren. Also könnt ihr euch das vorstellen, wenn eine Menschenmasse sich auf einen stürzen will. Da kommen auch mal seine Jünger in so eine andere Rolle. Die haben wahrscheinlich zum Teil die Leute abwehren müssen. Deswegen waren sie auch dann, als ein paar Leute Kinder brauchten, erstmal abweichen und sagten, das brauchen wir jetzt wirklich nicht auch noch. Und da sagt er, nee, lass die Kinder kommen, wir segnen sie. Also die Jünger waren zum Teil vielleicht so ein Bodyguard, sonst wäre Jesus zu Schaden gekommen. Der Erwartungsdruck war so gewaltig. Alle Kranken, wenn er irgendwie laufen konnte, drangen auf ihn ein. Und so musste er sich aufs Wasser retten. Das ist übrigens sehr interessant. Der Retter der Welt muss sich hier selbst retten. Vor der Erwartung der Menschen. Es wäre ihm zu viel geworden. Fand ich einen sehr interessanten Gedanken, war mir vorher nicht klar. Der Retter muss sich selbst retten. Seine Jünger fackeln dann auch nicht lange, das sieht man dann hier. Sie verabschieden die Leute, fuhren hinaus auf den See. Und es geht nicht lange und Jesus schläft ein. Er ist erschöpft. Die Leute haben ihn müde gemacht. Darum braucht er den Abstand. Sein Dienst war anstrengend. Es ging nicht lange und er ist im Boot dann eben eingeschlafen. Hier heißt es Vers 36, die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, fuhren los. Ein paar andere Boote waren dabei, also auch da waren noch ein paar Verfolger vielleicht in der Nähe. Und da kam dann ein schwerer Sturm, die Wellen schlugen ins Boot, das Boot füllte sich ein bisschen mit Wasser und Jesus ist trotzdem nicht gleich aufgewacht. Hätte er mal eine richtige Welle gekriegt, wäre er vielleicht aufgewacht. Aber er war so dermaßen platt, erschöpft, dass er schlief. Boote hatten hinten, wie Fischerboote, so einen erhöhten Sitz für den Steuermann. Manchmal war da ein bisschen ein Sitzkissen. Darunter war ein Wohnraum, da konnte man auch sich aufhalten, wurde nicht so viel gleich nass. Wenn das Sitzkissen nicht so im Holz integriert war, konnte man das auch nehmen. Und vielleicht hat er sich da irgendwie breit gemacht und schlief ein vor Erschöpfung. Und dann beginnt der Sturm und er war so K.O., dass er trotzdem nicht gleich aufgewacht ist. Jesus. Vor circa 14 Jahren, da hatte ich auch mal mit einer Erschöpfung zu tun im Gemeindedienst. Ich hatte meine erste eigenverantwortliche Stelle davor. Mit einem anderen Pastor zusammen in Köln, 4 Jahre, das war eine sehr gute Zeit. Dann ging man nach Hessen, das war auch eine gute Zeit, aber ich hatte sofort 5 Gemeinden. Und irgendwann hat mich meine Frau mal gefragt, kannst du mal den Müll runterbringen, so den Hausmüll aus der Küche. Und ich war nicht mehr fähig, den Müllbeutel zu heben. Das war eine komische Erfahrung für mich. Meine Frau hat erst mal gegrinst, hat gesagt, hast du mal keinen Bock, fängst an zu schauspielern, man bringt nicht den Müll immer so gern raus. Und als sie dann merkte, ich kann es wirklich nicht, da hat sich ihr Gesichtsausdruck verändert. Ich war wirklich erschöpft. Also war ein Problem. Und wir wohnten im Gemeindehaus. Also direkt nebendran war ein Haus von Pastor. Da wohnten wir direkt nebendran. War das immer konfrontiert, ein kleiner Ort mit so 5000 Einwohnern. Und manche der lieben Geschwister meinten es auch gut mit mir und gaben mir ein paar Ratschläge. Unter anderem sagte mir mal jemand aus der Leitung, als Pastor sollte man sich nicht im Leid suhlen, sondern vorwärts in der Kraft des Evangeliums. Das war dann ein sehr hilfreicher. Ne? Ja, ich dachte dann an das Buch der Sprüche, da heißt es, auch ein Dummer kann für klug gelten, wenn er schweigt. Also das war schon zum Teil nicht hilfreich. Und ich habe festgestellt, manche der lieben Geschwister können sich offenbar überhaupt nicht in deine Situation hineinversetzen. Sie reden wie die Blinde von der Farbe. Sie verstehen nichts. Manche konnten das aber. Das war dann sehr hilfreich. Auch zum Teil Leute, die selber mal so eine Erfahrung hatten. Und dann haben wir manche Bibeltexte, wie auch dieser hier, sehr geholfen, weil ich sah, offenbar weiß auch Jesus, was es bedeutet, erschöpft zu sein von Menschen. Jesus ist ja nicht nur einfach Mensch geworden, um hier in der menschlichen Gestalt rumzulaufen, sondern er hat durchlebt und erlebt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Darum wird er am Schluss auch die letzte Instanz über uns Menschen sein, weil er Mensch war, Mensch wurde und als Mensch gelebt hat. Und erlebt hat und durchlebt hat, was man eben als Mensch so erleben und durchleben kann und manchmal eben auch muss. Und darum ist Jesus uns ja so vertraut, indem er Mensch geworden ist, weil er tatsächlich eben Mensch war. Und so muss der Sohn Gottes sich aber auch hier mal vor den Menschen retten. Weil die Menschen manchmal schwierig sind. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Jesus, der vertraute Mensch. Jesus, der vertraute Mensch und an dieser Stelle eben auch, dass seine Kräfte manchmal nicht ausreichten. Hier sind wir beim ersten Teil von dem altkirchlichen Bekenntnis. Das sagt ja Jesus Christus, wahrer Mensch, so ganz Mensch und wahrer Gott, ganz Gott. Jetzt hier zunächst mal der erste Punkt, wahrer Mensch, Jesus Christus, wahrer Mensch. Und ich fand das sehr interessant, dass es hier mit Entkräftung, mit Erschöpfung jetzt kommt, weil das ja am Dienstag in der Mitgliederversammlung auch Thema war. Ich finde es interessant, dass jetzt so ein Text dran ist und wir durch Jesus einiges lernen können, was das bedeutet. Hier werden zwei Dinge klar, die dazu führen können, dass Entkräftung und Erschöpfung einsetzt, bei Menschen und eben auch bei Jesus als Mensch. Der erste Gedanke ist die Erwartung. Es sind die Erwartungen. Jesus wird hier extrem mit Erwartungen konfrontiert. Der Erwartungsdruck ist bei ihm so dermaßen hoch, dass er sich in ein Boot flüchten muss. Härter geht es nicht. Wir sehen das durchs Markus-Evangelium hindurch permanent. Aber wir sehen mit keiner Silbe erwähnt, dass mal jemand fragt, wie ist es eigentlich bei dir? Das kommt nicht vor. Und darum zieht er diesen Cut. Und das ist etwas, was man heutzutage in unserer Welt ja immer wieder erleben kann, wenn ich jetzt mit Leuten spreche im Berufsfeld. Je mehr Verantwortung man hat, je mehr steigt der Erwartungsdruck. Und je weniger fragen die Leute, wie ist das eigentlich bei dir? In der Regel fragt da niemand. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es bei uns in der Gemeinde Jesu anders ist. Nicht wahr?
Amen.
Genau. Denn wir sind ein Leib und was den anderen überlastet, überlastet darum auch mich. Versteht ihr? Gut, dass es bei uns so ist. Jesus muss sich zurückziehen, weil er sonst irgendwann selber gerettet werden müsste und niemandem mehr helfen kann. Also ich stelle mir das richtig krass vor, wie hier die Leute und er sich in Sicherheit bringen muss. Schnell ins Boot. Sonst geht es irgendwann nicht mehr. Jesus hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass Zwischenmenschlichkeit da sein muss, dass man sich in den anderen hineinversetzen muss. Zum Beispiel in der goldenen Regel, Matthäus 7,12, da heißt es, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das heißt also, es könnte sehr hilfreich und segensreich sein, wenn ich mich mal in den anderen hinein versetze und überlege, was hätte ich gemacht, wenn diese Erwartung an mich herangetragen worden wäre? Wie hätte ich mich gefühlt, wäre ich an dessen Stelle gewesen? Das ist unendlich wichtig, damit solche Dinge vermieden werden können. Hätte die Volksmenge ein klein wenig in dieser Art gedacht und gehandelt, hätten sie viel engeren Kontakt zu Jesus haben können. Wahrscheinlich hätte er viel mehr Leuten das Evangelium sagen können und sie heilen können. Aber diese Kommunikation war nicht möglich und darum flüchtet er sich auf die andere Seite des Sees. Hier wird ein zweiter Aspekt deutlich. Immer wenn Kommunikation offenbar nicht stattfindet oder nicht möglich ist, muss man irgendwann einen Cut setzen. Es war für Jesus völlig unmöglich, der Menschenmenge zu sagen, Moment, so und so und darum zieht er sich zurück. Das ist auch bei uns so, wenn wir den Eindruck haben, wir können Dinge nicht kommunizieren, kommt irgendwann der Rückzug. Es kann aber auch sein, ich bin von Natur aus ein Stockfisch und habe die Erwartung, dass die anderen das checken. Und dann sind aber die überfordert, ziehen sich von mir zurück und ich meine, die anderen sind schuld. Versteht ihr die Problematik? Ohne Kommunikation entsteht Chaos. Und da wir alle denselben Geist haben, durch Jesus Schwestern und Brüder sind, gibt es das bei uns ja, Gott sei Dank, nicht. Ne? Sind wir nicht gesegnet im Herrn? Klasse, ne? Ja, ich war sehr erstaunt in der Predigtvorbereitung, wie gut das bei uns so läuft. Ja, genau. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Als ich damals meine Erschöpfung hatte, ging es ein halbes Jahr, da war meine Frau krank, war auch krankgeschrieben. Woran lag das? Ja, die stellt sich an und geht mit und so. Nee, es lag an mir. Was von mir kam, weil ich seelisch nicht im Einklang war, war nicht zu ertragen. Es war viel zu viel. Deswegen ist es gut, wenn wir unsere Erwartungen auch manchmal überprüfen, dahingehend, wo kommen die eigentlich her? Wir werden feststellen, dass die lange nicht zu 100% daher kommen, dass wir den Auftrag von Jesus umsetzen wollen. Oder die Vision der Gemeinde umsetzen wollen. Manchmal kommen die einfach aus Sachen, wo wir selbst seelisch nicht aufgeräumt sind. Biografische Hypothek. Ängste. Oder welche anderen Dinge. Damit überfordern wir aber einander, weil es nicht kommuniziert ist. Und irgendwann merkst du, die anderen gehen auf Abstand. Dann ist die Frage, wer ist verantwortlich? Jesus machte mal so einen interessanten Vergleich mit Splitter und Balken. Ne? Siehst den Splitter beim anderen, findest das Haar in der Suppe, aber hast selber ein Brett vorm Kopf und nimmst es nicht wahr. Und in meiner Schöpfungszeit war dann gut, dass mein Seelsorger, der mich begleitet hat, der war übrigens auch gleichzeitig mein Vorgesetzter in der Kirche. Das ging da. Das war richtig gut. Er war mein Vorgesetzter und gleichzeitig Seelsorger. Das war richtig Hammer. Aber der hat mir dann auch mal reflektiert, dass ich, weil ich gerade seelisch nicht aufgeräumt und dünnhäutig bin, meiner Frau vielleicht zu viel auflade. Er konnte mir das sagen. Hätte es mir meine Frau gesagt, hätte ich es nicht verstanden. Also das Problem von Überlastung sind die Erwartungen. Und hier ist gut, wenn wir uns reflektieren, uns in den anderen hineinversetzen und uns fragen, wo kommt eigentlich her, was ich gerade erwarte? Entspricht es dem Auftrag Jesu? Dient es der Umsetzung, was wir vorhaben? Oder kommt es ganz woanders her? Und dann helfen nur zwei Dinge. Erstens, man sollte das angehen. Wir haben gute Seelsorgeteam. Und zweitens, man muss es kommunizieren. Auch dann, wenn man es vielleicht selbst noch nicht unter den Füßen hat. Aber dann weiß der andere, was er mittragen muss. Und was mitschwingt und kommt damit klar. Findet das nicht statt, wird es ein dauerhaftes Problem werden. Sehr tiefe Einblicke hier durch Jesus, der sich retten muss vor den Menschen. Der Retter muss sich selbst retten, weil über die Erwartungen nicht gesprochen werden kann. Und das ist ein Problem. Der Einzige, mit dem er darüber wirklich reden konnte, waren seine 12 Jünger und Gott, sein Vater. Sonst niemand. Obwohl er permanent von einer Menge umgeben war. Und das macht einsam. Verantwortung zu haben, führt oft in die Einsamkeit. In der Menge. Ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben. In der Gemeinde sollte das anders sein. Wir haben denselben Geist. Wir sind ein Leib. Frag dich, was bei dir unaufgeräumt mitschwingt. Bring es vor Jesus. Und am besten im Gespräch noch bei jemand anders raus. Wir werden merken, dass uns das als Gemeinschaft enorm helfen wird. In der Welt, Beruf kann man das nicht erwarten, in der Gemeinde ist das eigentlich normal, dass wir hinkommen. Jesus ist unser vertrauter Mensch. Er sieht das, er kennt das, er wird immer richtig mit mir umgehen. Er sieht mein Herz. Wir Menschen sehen das oft aber nicht und können darum, wenn es nicht kommuniziert ist, nicht richtig damit umgehen. Zwischen uns und Jesus bleibt immer ein Unterschied. Wir können vertraute Menschen sein, wenn die Kommunikation stattfindet. Ansonsten bleibt vieles diffus. Erste Botschaft. Der zweite Textabschnitt. Da heißt es, die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Interessant, ne? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zum Sturm und befahl dem tobenden See, schweig still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Auch klasse, ne? Ich kann mir da fast bildlich die Ratlosigkeit auf dem Gesicht der Jünger vorstellen. Schon harter Tobak. Dabei fiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Klasse Text. Also der schläft immer noch. Und man kann sich vorstellen, die sind am Wasser schöpfen. Ne? Panik, Todesangst. Und dann wecken sie ihn. Sag mal, ist dir völlig egal, dass wir absaufen? Er hat nur gar nichts mitgekriegt. Ja, steht er auf. Und die haben natürlich Erwartungen, jetzt nimmt er sich auch einen Kübel und sonst was und schöpft Wasser. Aber er macht es dann ein bisschen anders. Ne? Er wird so halb verschlafen und sagt, Ruhe, und der Sturm ist weg. Die Jünger hätten was anderes erwartet, versteht ihr? Da war der Mensch Jesus, das war ihnen vertraut. Ja, er ist erschöpft und er ist einer von uns. Und jetzt wird deutlich, er ist keiner von uns. Er ist vollkommen fremd. Ihm wird deutlich, eigentlich kennen sie ihn nicht in diesem Augenblick. Und das war für sie ein Schock. Das wird hier schön geschrieben. Ne? Er fragt dann, sag mal, warum habt ihr solche Angst? Und wie ist das? Da wird keine Antwort berichtet. Wahrscheinlich kam auch keine. Was soll man sagen? Panik, Todesangst. Plötzlich ist es weg. Und dann heißt es hier, da befiel sie große Furcht. Wörtlich steht hier, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Vorher hatten sie Todesangst. Jetzt ist da noch mehr. Jetzt ist da ein Schock. Obwohl der Sturm weg ist. Der Schock hat ihnen Jesus versetzt. Sie haben vor ihm plötzlich mehr Angst als vor dem Sturm, weil hier etwas vollkommen Unmögliches geschehen. Damit kamen sie nicht zurecht. Das ist doch unser Jesus, unser Vertrauter hier im Boot. Den kennen wir doch. Und jetzt wird ihnen klar, wir kennen ihn nicht. Er ist kein Mensch. Und damit kommen sie nicht klar. Vor allem, es ist ja ihr Element, sie sind ja Fischer. Sie kannten die Stürme auf dem See Genezareth. Die kommen zum Teil sehr überraschend durch Fallwinde vom Gebirge, die Wellen sind enorm hoch. Eigentlich konnte man das mit so einem Fischerboot von damals nicht überleben. Sie wussten das. Sie wollten Hilfe von Jesus beim Wasser schöpfen. Aber das war für sie zu viel. Die waren richtig geschockt. Denn sie merkten, wenn wir hier ein Boot haben, ist kein Mensch. Alles immer Schock. Manchmal ist das ja so, in der Schule, wo ich da Theologie studiert habe, da hatten wir einen theologischen Direktor und einen Präses. Und wir sprachen uns immer mit Bruder. Also ich war Bruder Kruhler. Ja, genau. Und als ich zum ersten Mal angesprochen wurde, habe ich gar nicht reagiert. Denn ich war ja normaler Mensch vorher. Also das war jetzt für mich keine Anrede. Und dann sagt er, ah, Sie sprechen nicht mit jedem. Ich so, ach so, doch. Ja, also das war verwirrend. Ne? Bruder Kruhler und so. Und dann dachte ich mir, ja gut, das müssen, wie soll ich jetzt sagen, interessante Menschen sein. Ne? Ich habe mich dann in der Zeit auch dann dran gewöhnt und man war sich im Umgang so vertraut. Das war halt immer so ein bisschen so förmlich und Bruder. Ding. Ich kannte Bruder eigentlich nur, wo ich früher mit meinen Kumpels mit dem Skateboard unterwegs war. Sagt mal, hey Bruder. Und ich spricht mich der theologische Direktor. Also das war schon interessant. So kulturell waren noch ein paar so Dinge, die erzähle ich jetzt lieber nicht. Ich kam halt aus einer anderen Welt, aus der normalen Welt. Und dann nach dem Studium, als ich dann Pastor war, bot mir der Direktor das Du an. Jürgen, jetzt sind wir Kollegen. Und haben uns unterhalten und ich habe ihn so privat kennengelernt und dachte ich, jetzt bin ich echt verwirrt, ne? Der wird ganz normal. Und in der Gemeinde von Präses war ich 7 Jahre lang Pastor. Und da wirkte auch ganz normal. So normal, wie ein Präses manchmal ist. Ne? Also, jetzt, wir haben ja auch einen. Also der ist übrigens auch völlig normal. Ne? Ansgar, hörst du ihn, ne? Er war dort, der Präses dort, der war das schon sehr, sehr lange, war auch in so einem gewissen Alter, so, ja, so die Respektsperson, ja, Bruder Gruler und so. Aber ich habe gemerkt, es ist auch ganz normal. Also ich musste mich zweimal umstellen, weil ich da irgendwie nicht so klar kam. War jetzt kein großer Schock, war nur erstmal verwirrt. Ja. Jetzt hier im Text ist das vollkommen anders. Ne? Die haben einen richtigen Schock durch Jesus. Ihr vertrauter Jesus, der hier liegt und schläft, den kennen wir ja. Und dann befiehlt er den Naturgewalten. Und sie haben plötzlich vor ihm mehr Angst als vor dem Sturm. Weil sie merken, das ist hier etwas vollkommen Fremdes. Etwas, das komplett unberechenbar ist. Zweite Botschaft. Habe ich den Text gar nicht eingeblendet. Also bin ich in Rage geraten. Also dann lese ich den nochmal mit euch vor. Die Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zum Sturm und befahl dem tobenden See: Schweig still. Da legte sich der Wind, es wurde ganz still. Dann kommt die interessante Frage: Warum habt ihr solche Angst? Ja, logisch, ne? Ja, wissen wir auch nicht warum. War ja gerade ein Riesensturm. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Tja, okay, naja, also Antwort kam keine. Und dann befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Plötzlich kannten sie ihren Jesus nicht mehr. Jetzt erste Botschaft, zweite Botschaft, zweite. Jesus, der fremde Allmächtige. Jesus, der fremde Allmächtige. Voran der vertraute Mensch, jetzt der fremde Allmächtige. Komplett fremd. Ist doch Jesus manchmal fremd? Das Bekenntnis lautet ja: Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Was nehmen wir stärker wahr? Welche Seite? Ist Jesus manchmal fremd? Ich habe mich das auch gefragt und fragte mich, habe ich ihn vielleicht zu vermenschlicht? Nehme ich ihn überwiegend nur als Mensch wahr? Könnte da ein Ungleichgewicht sein? Wir haben das hier im 4. Buch Mose, da heißt es: Du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch, er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn, denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, hält er es gewiss. Also ist kein Mensch, der mal so sagt, mal so sagt. Er ist kein Mensch. Gott ist kein Mensch. Hier müssen wir so sagen, er ist der Allmächtige, ihm gehorchen die Naturgewalten und. Was macht diese eine Aussage mit dir? Gott ist kein Mensch. Ist das gut für dich? Ist es ungewohnt? Hier fängt das manchmal schon an. Jesus musste ja Mensch werden. Was bedeutet das, wenn jemand Mensch werden muss? Wieso muss jemand Mensch werden? Jetzt ist die Frage wahrscheinlich zu einfach. Ne? Er muss es werden, weil er offenbar vorher kein Mensch war. Ne? Und das fehlt uns vielleicht manchmal. Wir reden von der Menschwerdung, aber uns ist gar nicht klar, eigentlich ist er kein Mensch. Er ist ja Gott. Er sagt vor seiner Gefangennahme, wenn er betet, sendet ihm Gott 12 Legionen Engel. Das sind so 72.000 und dann gibt es keine Gefangennahme, keine Kreuzigung, dann gibt es nichts. Wahrscheinlich wäre es das Ende unseres Planeten gewesen. Also er hat durch die Tatsache, dass er Mensch wurde, seine göttliche Seite, seine allmächtige Seite nicht abgelegt. Und wenn die einem plötzlich begegnet, wie jetzt hier den Jüngern, ist das manchmal nicht leicht zu ertragen. Weil man vielleicht zu sehr nur die menschliche Seite wahrnimmt. Wie ist das bei uns? Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die beide Seiten wahrnehmen, wahrgenommen haben, in der Regel nicht sagen, ich habe jetzt begriffen, wer Jesus ist. Also Lehrer von mir in der Ausbildung und so, wo ich gemerkt habe, die kennen Jesus, die haben das nie gesagt, obwohl sie über Jesus gelehrt haben. Weil man ihn letztlich nicht begreifen kann. Wer sagt, ich habe begriffen, wer Jesus ist, beweist damit nur, dass er nichts begriffen hat. Sondern einen Menschen aus ihm machte, der er war, aber gleichzeitig eben auch Gott. Und das fällt dann nach hinten oft runter. Die Jünger waren mit Jesus sehr vertraut. Und es zeigt sich ihnen schlagartig. Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Das ist ein sehr heilsamer Schock, der offenbar zum Leben mit Jesus, zum Leben in der Nachfolge als Jünger, Jüngerin dazugehört. Da habe ich mich gefragt, Jürgen, willst du das? Und ich habe da schon gerungen, also Predigtvorbereitung ist manchmal echt kitzelig. So. Und ich kam zur Antwort, weißt du, Herr, ich brauche es. Das mit dem Wollen lass man vielleicht. Aber durch die Bibel hindurch sieht man immer wieder, dass Menschen, die wirklich Gott begegnet sind, nie mehr dieselben waren. Und dann hat es doch zum Guten gewirkt. Also erkennt Jesus an mir, an dir, unserem Leben, unseren Gottesdiensten, dass wir ihn wirklich komplett wahrgenommen haben. Spürt er in der Art, wie wir seine Botschaft weitergeben, präsentieren, dass wir ihn komplett wahrnehmen, nicht begreifen, aber wahrnehmen. Hier im Text wird deutlich, wer wahrgenommen hat, wer Jesus insgesamt ist, der fürchtet ihn. Also daran, ob man ihn fürchtet, zeigt sich, ob man ihn in der Gesamtheit wahrgenommen hat. Er ist unser guter Hirte, er ist unser Retter, er kam in die Welt und trotzdem ist er völlig anders. Das zeigt sich hier den Jüngern. Das ist ja auch so. In der Bibel werden 3,5 Jahre in seinem Leben berichtet, in den Evangelien, circa 3,5 Jahre. Er hat 33 Jahre auf dieser Welt gelebt, davon sind nur 3,5 letztlich beschrieben. Aber er gehört zu denen, die das Universum geschaffen haben. Er ist von Ewigkeit her. Darum müssen wir sagen, was wir über ihn wissen, ist so gut wie nichts. Und das wahrzunehmen, kann unter Umständen sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr segensreich sein. Denn das verändert tatsächlich das Leben. Das führt auf die Knie, das bringt in die Anbetung. Wenn wir ihn zum Menschen machen, führt das in der Regel eher nicht dazu. Haben wir Jesus wahrgenommen? Das ist die Frage. Ich habe hier mal einen Text aus der Offenbarung, möchte ich kurz vorlesen zum Abschluss. Da heißt es, dann sah ich den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den nur er selbst kennt. Sein Mantel war blutgetränkt und sein Name ist das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm. Da steht dann auch alle auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Auf seinem Mantel und auf seinem Schenkel stand sein Name: Gott, König der Könige und Herr der Herren. Also dieser Jesus war es, der als Baby in unsere Welt kam. Aber er war vorher kein Baby. Er ist auch jetzt kein Baby mehr. Dieser Jesus ist es, der vor einem weltlichen König Herodes flüchten musste. Vorher musste er nie flüchten. Jetzt muss er es auch nicht wieder. Das ist der Jesus, der ans Kreuz ging. Weil er es wollte. Hätte er eine Sekunde gezweifelt und Gott gebeten, hätten das 12 Legionen Engel verhindert. Das ist Jesus, mit dem wir es zu tun haben. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das zusammen? Ich habe mich auch gefragt, wie kriegt man das zusammen? Meine persönliche Antwort ist bis jetzt, man kriegt es gar nicht zusammen. Es bleibt verwirrend, es bleibt manchmal ein Schock. Und das zeigt aber, dass wir beginnen zu begreifen. Dann geht es uns vielleicht mit den Jüngern hier im Boot. Also zu begreifen, dass du Jesus letztlich nicht begreifen kannst, bedeutet, dass du langsam anfängst zu begreifen. Das ist es. Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Ich wünsche uns allen mal diesen Schock, dass wir Jesus wahrnehmen von beiden Seiten.